punktgenau im Zeitplan? Das wird sich gleich ändern. Ich habe Dennis gestern ein anderes, das ist kein anderes Thema, ich habe es gestern beim PowerPoint-Machen nur noch mal anders formuliert. Also wir machen ja im jungen Gottesdienst immer mal die eine oder andere kontroverse Frage, und die Themenreihe, in der wir uns befinden, heißt Glaube und Gesellschaft. Und das Thema, das ich mir für heute ausgesucht habe, ist die Frage, ist Gott moralisch verwerflich, so hat es Dennis angekündigt, oder das, was dahinter steckt, emotional dahinter steckt, ist die Frage, ist Gott denn grausam? Natürlich würden wir das als Christen nicht denken, aber es gibt ja nicht nur Christen, es gibt durchaus auch Menschen, die nicht an Gott glauben, die nicht an eine Existenz von einem personalen, von einem persönlichen, von einem liebenden, von einem barmherzigen Gott glauben, und die haben durchaus andere Gottesbilder, die sie vielleicht in ihrer Biografie, aufgrund dessen, was sie erlebt haben, aufgrund dessen, wo sie aufgewachsen sind, quasi in die Wiege mitgelegt bekommen haben. Und bevor ich weitermache, nochmal einen kurzen Rückblick auf Luther. Der hat 1530, also vor einigen Jahren schon, in seinem Sendbrief vom Dolmetschen diese ganz prägnante Redensart geprägt. Wenn wir wirklich Gott verstehen wollen oder wenn wir Gott den Menschen klar machen wollen, dann müssen wir der Art und Weise, wie die Leute sprechen, eben auch aufs Maul schauen. So hat er das genannt. Und ich erinnere mich noch dran, 2015 hat die damalige AfD-Vorsitzende dies gesagt in Bezug auf die beginnende Flüchtlingskrise und auf Politiker. Und sie hat wiederholt nicht verstanden, dass Luther damit gerade nicht gemeint hat, dass man den Leuten nach dem Mund reden soll. Luther wollte die Botschaft der Schrift in einer Art und Weise kommunizieren, die für den normalen Menschen von damals verständlich und damit auch relevant gewesen ist. Und das ist für uns heute genauso wichtig, für jeden Einzelnen von uns. Manche Menschen haben berechtigte Anfragen an den Glauben, sie haben berechtigte Anfragen an das, was wir verkörpern und an das, was wir glauben. Und wir als Christen, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, sind ihnen auch schuldig, Antwort zu geben auf diese Fragen. Und manche Menschen, die sich heute entweder ganz einfach als Atheisten bezeichnen, also als Menschen, die nicht an einen persönlichen, gerechten und einen guten Gott glauben, oder vielleicht dann sogar noch spezifischer als Antitheisten, also als Leute, die bewusst gegen einen solchen Gott sind, wenn es ihn denn gäbe in ihrem Denken, die haben an den Glauben eben nicht nur Anfragen, sondern manchmal auch ganz schwerwiegende und ganz gewichtige Vorwürfe. Und da würde ich heute ein bisschen mit euch drauf gucken wollen. Manche machen ihr Denken, ihre Erfahrungen zur Grundlage von einem Angriff auf die ihrer Meinung nach moralische Verwerflichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ach, da war es aufs Maul schauen. Christopher Hitchens, einer der inzwischen verstorbenen und wahrscheinlich auch eloquentesten Fürsprecher des neuen Atheismus, der hat ein Buch geschrieben, Der Herr ist kein Hirte, wie Religion und Glaube, und damit meint er sehr stark auch den christlichen Glauben, alles vergiftet. Und in diesem Buch beschreibt er Gott wiederholt als so eine Art Big Brother, in Anlehnung an Orwells 1984 und an einen himmlischen Diktator. Und er macht keinen Hehl aus seiner Abscheu vor einem Gott, der in seinen Augen nichts anderes ist als ein eifersüchtiger Tyrann und ein Unterdrücker, der uns ständig beobachtet und der uns ständig kontrollieren will, der ein despotischer Tyrann ist, der weder Mitgefühl noch Erbarmen hat. Das ist sein Gottesbild. Er scheint dabei aber gleichzeitig nicht zu realisieren, würde ich sagen, dass, wenn wir uns das Alte Testament angucken, dass Gott bereits dort durchaus auch als ein barmherziger, liebender und gnädiger Gott dargestellt wird, als ein Gefährte, als ein Hirte, genauso wie als der souveräne Schöpfer und Richter des ganzen Universums. Und Hitchens ist nicht der einfache, der einzige, aber der bekannteste, ich glaube, ich habe das Zitat auch schon mal mitgebracht, aus Dawkins' Gotteswahn. Der bekannteste Richard Dawkins schreibt da folgendermaßen: Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung, eifersüchtig und stolz drauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomachistischer, launisch-boshafter Tyrann. Und ich mache jetzt nicht weiter, weil dann wird es ein bisschen unter der Gürtellinie. Das ist ein Gottesbild, das Menschen haben. Und wenn man sich das vor Augen malt, dann muss man einfach sagen, das ist was, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und wir müssen uns ernsthaft fragen, ja, was bringt die Leute denn dazu und ist das richtig, was sie eben behaupten? Dass das, was Dawkins hier geschrieben hat, für eine Diskussion ebenso konstruktiv ist, als wenn man sagen würde, ja, wir können auch alles Wissenschaftliche verreißen, wenn man sich exklusiv sozusagen auf die Rolle der Wissenschaft bei der Herstellung von Gift, von Massenvernichtungswaffen, von Eugenik, von der Verursachung von Umweltverschmutzung, von Entwaldung und Erosion oder sowas verreißen würde. Die neuen Atheisten würden dagegen protestieren, sie würden dagegen zu Recht protestieren und das ist das Problem. Weil so Menschen wie Dawkins und Hitchens an das, was sie glauben, andere Maßstäbe anlegen als an das, was möglicherweise andere Menschen glauben. Und das Problem hier ist ferner auch die Oberflächlichkeit, mit der das getan wird. Das ist jetzt eine Aussage, das ist ein Zitat gewesen, aber Dawkins macht es an anderer Stelle, zum Beispiel, dass er einen Angriff auf das Konzept der christlichen oder jüdisch-christlichen Nächstenliebe im Prinzip formuliert und sagt, naja, Christen machen sich nur in den wenigsten Fällen klar oder in den seltensten Fällen klar, dass viele der moralischen Vorgaben für andere, die sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament verwendet werden, ursprünglich nur für eine begrenzte Gruppe gedacht gewesen sind. Das liegt daran, dass diese Behauptung schlicht und ergreifend falsch ist. Er sagt, liebe deine Nächsten bedeutete nicht das, was wir heute darunter verstehen. Es hieß einfach nur, liebe einen anderen Juden. Also liebe einen, der zu deiner Ethnie, zu deiner Identifikationsgruppe oder sonst irgendwas gehört. Was diese Aussage zeigt, ist, dass Dawkins sich von wissenschaftlicher Red und Gründlichkeit verabschiedet hat, sobald es um Gebiete außerhalb seiner eigenen Expertise geht. Der ist Biologe, hat aber scheinbar mit Theologie und sowas nicht wirklich viel Ahnung. Hätte er sich nämlich 5 Minuten Zeit genommen, um den Rest des Textes zu lesen, den er dort gerade zitiert hätte, und sich nicht dabei auf die Exegese von einem Nicht-Theologen verlassen, dann hätte er sich nicht absolut lächerlich gemacht mit dem, was er schreibt. Ja, das stimmt, dass in Levitikus 19, drittes Buch Mose steht, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Wenn ich diesen Vers isoliert lese, dann kann ich das tatsächlich so verstehen, dass sich die Nächstenliebe nur bezieht auf die Gruppe, zu der ich eben gehöre, in dem Sinne eben der Juden. Und man kann sagen, ja, das ist teilweise von jüdischen Rabbinern und Gelehrten so verstanden worden. Problematisch ist dieses Verständnis allerdings dann, wenn man den Rest des Kapitels 19 mit einbezieht. Weil, wie gesagt, hätte Dawkins die explizite Aufforderung entdeckt, besagte Nächstenliebe nicht nur auf die Kinder des eigenen Volkes zu stehen. Das sind jetzt 10 Verse weiter oder sowas. 18 stimmt nicht. Das ist Vers 33. Da heißt es, wenn ein Fremder bei dir ist, also ganz eindrücklich und explizit ein Nicht-Jude bei dir ist, in eurem Land als Fremder wohnt, so sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Also die gleiche Aufforderung, die für die Menschen der eigenen Gruppe gilt, gilt für Menschen anderer Nationen und anderer Ethnien mit der Begründung, warum? Denn ihr selber seid Fremde gewesen in Ägypten und ich bin der Herr, euer Gott. Dawkins gibt sich allerdings nicht nur damit zufrieden, den Text offensichtlich falsch auszulegen. Er behauptet gleichzeitig auch, Jesus wäre ein Anhänger derselben Gruppenmoral gewesen. Und wenn man jetzt ein bisschen neutestamentliche Geschichte im Hinterkopf hat, auf die Frage nach dem Nächsten antwortet Jesus wie? Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, mit der wahrscheinlich einer der bekanntesten Geschichten der Menschheitserzählung Und was Dawkins gemacht hat, er hat sich in dieses Dilemma reinmanövriert, weil er versäumt hat, die Fakten, in diesem Fall den Kontext, zu prüfen und sich auf eine einzige Quelle berufen hat, nämlich auf John Hartung, und der ist Anästhesist. Der ist Arzt. Also ich weiß, was Dawkins denken würde, wenn ich all meine Informationen über Darwin von einem Urologen beziehen würde. Er würde mich für lächerlich halten und er würde das zu Recht tun. Natürlich tauchen im Zusammenhang mit der Bibel moralische Fragen auf, die bedacht werden müssen. Und trotzdem würde ich erwarten, dass man das, was man versucht herauszuarbeiten, eben auch versucht fair zu führen. Die Bibel ist relativ klar darin, in dem, was sie sagt, dass der Mensch als Ebenbild im Abbild Gottes geschaffen ist und deshalb unendlich wertvoll ist. Und andere, auch Atheisten, das ist jetzt Jürgen Habermas, einer der bekanntesten noch lebenden deutschen Nachkriegsphilosophen, der sagt, die Philosophie hat sehr, sehr gute Gründe, sich gegenüber der religiösen Überlieferungen als lernbereit zu sagen. Und in Bezug auf das Grundgesetz sagt Habermas, wenn wir nicht in diesem christlich-jüdischen Kontext mit dem christlich-jüdischen Wertebild aufgewachsen wären, dann würden die Dinge, die so in unserem Grundgesetz drinstehen, heute nicht so formuliert sein. Und er macht im Folgenden deutlich, dass der biblische Gedanke, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, zum unabdingbaren Ursprung der Menschenrechte gehört. Und die Geschichte bestätigt das im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht, weil er irgendwie ein zufälliges Evolutionsprodukt ist, sondern weil er einen Wert in sich hat. Und wie gesagt, das ist das, was ein nicht christlich verdächtiger Philosoph sagt. Also kein Theologe. Und wenn man sich ein bisschen mit der christlichen Geschichte auskennt, dann sieht man, das ist von Anfang an so gewesen. Die Patristiker, also die frühen Kirchenväter, die haben von Anfang an gegen was argumentiert? Gegen das Sklavensystem des Römischen Reiches. Mit dem Argument, niemand, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, der kann mit Geld irgendwie gekauft werden. Jetzt kann man sagen, okay, im Alten Testament gibt es auch Sklaverei. Ja, das ist aber nicht die gleiche Art von Sklaverei, wie das in den Vereinigten Staaten gewesen ist oder wie das heute in manchen Ländern gehandhabt wird, sondern das war eine Art von Schuldknechtschaft. Man hat sich in den Dienst eines anderen gegeben, zum großen Teil, um Dinge, die man nicht erwerben konnte oder um die eigene Familie zu versorgen, für einen bestimmten Zeitraum. Der war auf 7 Jahre festgelegt. Nach 7 Jahren war jeder, der sich in diese Schuldknechtschaft gegeben hat, erstmal frei. Der konnte dann sogar selber entscheiden, wenn er sagt, das ist ein guter Mann gewesen, das ist ein guter Herr gewesen, hat vielleicht dort möglicherweise seine Frau kennengelernt, der konnte entscheiden, lebenslang in diesem Dienst zu bleiben. Aber das war seine Entscheidung. Der war nicht irgendwie eine Ware oder sowas, die man gekauft hat und dann damit so verfügen konnte. Also die Art, wie Sklaverei im Alten Testament manchmal dargestellt wird, so als wäre sie gleichzusetzen mit dem, was wir aus den Vereinigten Staaten so kennen, ist faktisch schlicht und ergreifend falsch. Und genau dieses Argument hat Wilberforce im britischen Parlament in seinem jahrzehntelangen Kampf zur Abschaffung der Sklaverei im Commonwealth benutzt. Und viele Atheisten würden heute mit den Konsequenzen von so einer Sichtweise übereinstimmen, auch wenn sie die Basis komischerweise nicht teilen. Und im Zusammenhang gerade des Alten Testaments verweisen die neuen Atheisten dann auch diverse Sachen, die sie als inakzeptabel beschreiben. Die Invasion Kanaans zum Beispiel, wie gesagt, die Institution der Sklaverei, diverse juristische Regelungen, die man im Alten Testament findet, insbesondere diese Sache mit Steinigung bei Ehebruch und so. Die Invasion Kanaans ist tatsächlich richtig, hat Gott Josua durch Mose befohlen, mit diesem Ergebnis, das in nicht auf meiner Folie findet, deshalb lese ich das nochmal vor. In Josua 11, Vers 7 bis 11 steht, da kamen Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm plötzlich über sie in der Invasion von Kanaan und dann heißt, sie erschlugen alle, die darin waren, mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckten den Bann an ihnen und nichts blieb übrig, was Odem hatte. Das klingt jetzt wie eine sehr radikale Auslöschung von allem, was da irgendwie rumgefleucht hat. Und deshalb ist es durchaus legitim, diese Frage zu stellen, inwieweit das kompatibel ist mit einem Gott, der sich als barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte offenbart. Darüber hinaus wirft es die wahrscheinlich größte Frage, menschliche Frage auf, die nach dem Leid, die keinesfalls neu ist, sondern durch die Menschheitsgeschichte an unterschiedlichen Stellen immer wieder gestellt worden ist. Manche Christen wischen diese Frage nach der Invasion Kanaans mit dem Einwand weg, dass sie sagen, historisch betrachtet hat sich das in vorchristlicher Zeit abgespielt, ist für uns also nicht mehr wichtig. Das ist zum einen eine richtige Beobachtung, dass es Unterschiede zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament gibt. Politisch, Israel war im Alten Testament eine theokratisch gedachte Nation, also nicht eine vom Volk demokratisch regierte, sondern eine von Gott regierte. Was aber falsch ist, ist zu behaupten, dass der Gott des Alten Testaments deswegen ein anderer ist als der Gott des Neuen Testaments. Man kann nicht sagen, dass es in dem Sinne unterschiedliche Regelsysteme gibt. Mit Ausnahme des Sabbatgebotes werden in der einen oder anderen Form alle 10 Gebote im Neuen Testament bestätigt für Christen. Darüber hinaus muss man eine andere Sache berücksichtigen, die sehr zentral ist. Nur weil ein Vorfall in der Bibel mal festgehalten wird, heißt es nicht notwendigerweise, dass man ihn deshalb als gut darstellen muss oder als richtig. Manchmal finden wir Stellen, wo gewisse Dinge erzählt werden, die werden ohne moralischen Kommentar festgehalten. An anderer Stelle, der Ehebruch mit Bathseba von David zum Beispiel, da wird das Ereignis zunächst einfach nur beschrieben, wie es abgelaufen ist, und erst im späteren Verlauf durch Nathan, der dann diese Geschichte mit dem armen Mann, der das Schaf hat und der Reiche nimmt es ihm weg und David ist erbost darüber und der Mann soll des Todes sterben und Nathan sagt ihm, Junge, das bist du. Erst später wird es moralisch bewertet. Aber genau das ist bei der Invasion Kanaans nicht der Fall, sondern das Gegenteil. Die Anweisungen finden sich in Deuteronomium, also im Buch des Alten Testaments, das sich wie kein zweites mit Fragen der Ethik, Moral und Gerechtigkeit befasst. Und die Bibel hat offensichtlich nicht ansatzweise das Problem damit, die Aufforderung, den Nächsten zu lieben, neben die Invasion Kanaans zu stellen. Und es hängt biblisch begründet, ob man das jetzt als eine legitime Begründung sehen will, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber biblisch begründet ist es eben das gleiche Buch folgendermaßen, das formuliert, wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir hervertreiben. Also nicht, weil ihr irgendwie moralisch integer wärt, sondern es ist das Böse dieser, über das sozusagen Gericht gehalten wird. Natürlich würde jetzt ein Atheist oder einer von den neuen Atheisten heute darin nichts anderes sehen, als den banalen Versuch, eine brutale ethnische Säuberung zu beschönigen. Allerdings muss man, wenn man denn fair ist, zumindest festhalten, dass sich bei der Invasion Kanaans ein paar Dinge sagen lassen, die sich explizit abgrenzen zu allem anderen, was alttestamentlich befohlen wird. Und das ist das Erste. Die Invasion Kanaans, wenn man die liest, ist eine Ausnahme im gesamtbiblischen Zusammenhang. In dem gleichen Buch, das diese Invasionsanweisung gibt, im 5. Buch Mose Kapitel 20, werden auch die Regeln dargelegt, an die Israel sich im Kriegsfall normalerweise halten soll. Und die waren im religionsgeschichtlichen Umfeld so damals bemerkenswert human. Männer wurden zum Beispiel vom Kriegsdienst freigestellt, die gerade ein Haus gebaut haben, also eine Familie gegründet haben, die sich verlobt hatten, die einen Weinberg gepflanzt haben oder einfach nur Angst hatten, in den Krieg zu ziehen. Die waren davon ausgeschlossen. Zudem, auch 5. Buch Mose Kapitel 20, war Krieg als letztes Mittel gedacht. Man sollte sich immer zuerst um Frieden mit den anderen bemühen. Im Kriegsfall sollten dann, und das ist die reguläre Anweisung, Frauen und Kinder verschont werden. Die Tatsache, dass die Invasion Kanaans von den normalen Kriegsregeln sozusagen abweicht, demonstriert, dass dieses Ereignis eine Ausnahme darstellt. Welche? Diese. Die Invasion Kanaans ist das Gerichtshandeln Gottes über die dort lebenden Nationen. fünftes Buch Mose Kapitel 12 heißt es über diese Nationen, die dort leben, denn alles, was dem Herrn ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan, denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Also wenn man diese Argumentation annimmt oder sie zumindest mal in Betracht zieht, dann bedeutet es, dass diese Nationen die verabscheuungswürdigste Form des Götzendienstes praktiziert haben, die nicht nur die ersten drei Gebote negiert, sondern wahrscheinlich auch eine der widerwärtigsten Praktiken der Menschheitsgeschichte darstellt. Und mal nebenher gesagt, wenn wir heute so eine Situation hätten, wir würden irgendwo im europäischen Umfeld mitkriegen, dass da einer der Diktatoren oder einer derjenigen, die wie auch immer an die Macht gekommen sind, etwas derartiges praktiziert. Würden wir dann hinsetzen und sagen, okay, dann praktizieren wir jetzt einfach den gesellschaftlich-politisch korrekten moralischen Relativismus und lassen die mal machen, weil das ist ja in Ordnung? Oder würden wir sagen, nein, das ist falsch, was ihr macht, und wenn ihr nicht damit aufhört, dann werden wir die UN einschalten und dann schalten wir die NATO ein, und wenn ihr dann immer noch weitermacht, dann sorgen wir dafür, dass ihr aufhört. Warum? Weil es Dinge gibt, die richtig und die falsch sind. Es ist das Gerichtshandeln. Und das Dritte, das da noch dazu kommt, die Invasion Kanaans geschah nach Jahrhunderten der Geduld, die Gott den dort lebenden Nationen gewährt hatte. Wenn man sich das Exodus-Geschehen anguckt, also die fünf Bücher Mose, dann wird Abraham mitgeteilt, dass seine Nachfahren 400 Jahre in einem Land leben sollte, das ihnen nicht gehört. Damit ist die Gefangenschaft in Ägypten gemeint, bevor sie in das Land der Amoriter kommen würden. Und die Begründung dafür ist, das Maß der Schuld der Amoriter und der dort lebenden Nationen ist noch nicht voll. Also die haben sich noch nicht so dramatisch verhalten, als dass Gott jetzt schon Gericht über sie sprechen müsste. Und möglicherweise, sie hätten in diesen 400 Jahren die Möglichkeit zur Umkehr gehabt. Und dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Mit anderen Worten, die Invasion Kanaans geht im Gericht Gottes über die Bosheit von einer Gruppe von Nationen auf, die sie über Jahrhunderte kultiviert haben. Das ist die biblische Argumentation. Jetzt kann man damit übereinstimmen oder nicht, aber das ist das, was dort gesagt wird. Und auch noch wichtig, als letztes, die Invasion Kanaans beruhte nicht auf Gefühlen nationaler moralischer Überlegenheit. Und das findet man tatsächlich an anderen Stellen. Israel selber ist ausdrücklich davor gewarnt worden. Und Gott sagt, wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner, also wegen ihrer Gerechtigkeit, hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Das sagt Gott. Überhebt euch nicht moralisch dafür. Und nur als kleine Nebenbemerkung, Mose hatte selbst das Volk Israel gewarnt, was passieren würde, wenn sie sich von Jahwe abwenden. Nämlich, dass er dann andere Nationen benutzen würde, um Gericht über sie zu halten. Und exakt das ist passiert. Zuerst wurde das Nordreich von Assyrien sozusagen eingenommen und kurze Zeit später der prozentual größte Teil des Südreiches von Babylonien ins Exil verfrachtet. So wie Gott gesagt hat, dass er verfahren würde, wenn sie sich von ihm abwenden. Und jetzt ist darüber hinaus noch die Frage zu stellen, wie hat Josua denn aus der Stelle, die ich nicht als Folie hatte, sondern vorgelesen hatte, kann das ja nochmal kurz machen, da kam Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm plötzlich über sie und sie erschlugen alle, die darin waren, mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckten den Bann an ihn und nichts blieb übrig, was Odem hatte. So, wie hat Josua das verstanden, was er dort getan hat? Wie werden allumfassende Aussagen, die so Begrifflichkeiten wie alle und vollkommen und komplett oder sowas benutzen, wie werden die an anderen Stellen benutzt? Das heißt zum Beispiel im ersten Samuel-Buch, als der gestorben ist, Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Und jetzt kann man sich berechtigterweise fragen und sollte sich auch fragen, ist es im buchstäblichen Sinne gemeint von jeder Einzelne, der damals in Israel gelebt hat, von Kind bis Großvater oder sowas, ist an dieser Zeremonie dabei gewesen, ohne Ausnahme. Oder man fragt sich, was ist denn mit denen, die an der Zeremonie nicht teilnehmen konnten? Entweder weil sie krank waren oder vielleicht andere Verpflichtungen hatten oder so. Was damit gemeint ist, ist, dass ein großer repräsentativer Teil damals teilgenommen hat. Und genauso verwenden wir Sprache heute auch. Wir sagen zum Beispiel oder haben gesagt, ganz Deutschland hat 2006 das Sommermärchen gefeiert oder ganz Deutschland hat 2014 den WM-Titel gefeiert. Christian schüttelt mit dem Kopf, nee, ich habe es nicht gefeiert. Ne? Und trotzdem meinen wir damit, es geht um eine repräsentative Menge. Wir wissen, was gemeint ist. Und kann man jetzt möglicherweise die Argumentation machen, dass die genannte Stelle in Josua ähnlich zu verstehen ist? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob das der Fall ist? Und ich glaube, das gibt es, wenn man den Zusammenhang des Textes in den Blick nimmt. Gibt es weitere Hinweise im Text? Und die gibt's. In Josua lesen wir, dass er in Debir und Hebron alle mit dem Schwert erschlug. Im darauffolgenden Richterbuch heißt es allerdings, dass Juda und Benjamin besagte Städte erobert hatten. Also welchen Sinn hatte das, wenn die Städte von Josua und Benjamin bereits ausgelöscht worden waren und sie dann später erobert worden wären? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Nicholas von Woltersdorf und Paul Copen, die sagen in ihrem Buch Gott ist Gott ein moralisches Monster? Fragezeichen, dass die Phrase, sie schlugen alles Leben mit der Schärfe des Schwerts, durchaus als ein formelhafter Ausdruck verstanden werden kann für einen überwältigenden militärischen Sieg. So wie wir manchmal in Sportsituationen heute sagen, Bayern hat Leipzig gestern Abend im DFB-Pokalfinale vernichtet. Offensichtlich haben die das nicht gemacht, aber sie haben eben gegen sie gewonnen. Sie haben diesen Sieg davongetragen, ohne dass sie durch wortwörtlich alle Leipzig-Spieler irgendwie platt gemacht hätten. Das wäre eine Möglichkeit. Und eine andere Sache, die man daraus lesen kann oder die man sich fragen kann, ist die Realität des Gerichtes Gottes. Wenn Gott wirklich gut ist, kann er dann überhaupt sowas wie Gericht halten? Schließt Liebe Gericht nicht aus? Schließt Liebe Konsequenzen nicht aus? Und die Rede vom Gericht Gottes ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr, sehr kontrovers. Wahrscheinlich mit das Kontroverseste, das irgendwie auf den Tisch kommen kann. Und viele Christen sehen leider das heute so, als sei das Gericht Gottes auf das Alte Testament beschränkt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Das Neue Testament redet genauso und wahrscheinlich noch wesentlich ernsthafter in der Beschreibung des letzten Gerichtes, dessen Folgen sozusagen ewig sind, in dem der Mensch unparteiisch beurteilt wird, von Jesus als dem vollkommenen Richter. Und wenn man das heute sagt, dann wird einem vielleicht auch als Christ manchmal ein bisschen unwohl, aber wenn man das sagt, dann gehen Atheisten regelrecht an die Decke, weil für sie per Definition alles mit dem Tod endet. Und danach kommt nichts mehr. Die materielle Welt ist alles, was existiert und das war's. Es gibt also kein Gericht, vor dem man sich fürchten müsste. Das ist jetzt deren Denken. Und viele lehnen darüber hinaus einen Gott, der ihnen wie ein Tyrann erscheint, rigoros ab. So Christopher Hitchens vom Anfang. Aber jetzt kann man fragen, was ist denn so verwerflich an dem Gedanken, dass es jemanden gibt, der über dich wacht? Also wer würde von uns in einem Staat leben wollen, in der es weder Justiz oder Polizei gibt? Wer würde an einem Flughafen in ein Flugzeug steigen wollen, ohne dass es vorher Sicherheitskontrollen gibt? Welches Elternteil geht nicht ganz natürlich in seinem Verständnis von Elternschaft aus, dass über die Kinder wachen ein ganz essentieller Teil der Aufgabe ist, die zu Elternsein dazugehört? Und ich glaube, das ist einfach simple Logik. Wir brauchen Menschen, die über uns wachen. Natürlich kann man das missbrauchen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das zeigen Diktaturen und Tyranneien. Aber gerade Tyrannen sind oftmals diejenigen, die nicht glauben, dass es einen Gott gibt, der über sie wacht und der über sie Gericht hält. Herbert Butterfield, ein Cambridge-Historiker, der hat in einem Essay Folgendes geschrieben. Christentum und Geschichte heißt der Aufsatz. Der Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei ist eine Offenbarung dessen, was im Grunde die gleiche menschliche Natur ist, nur unter unterschiedlichen Bedingungen. Und was er damit meint, ist Folgendes. Wenn in einer gut geführten Stadt die Kriminalität zurückgeht oder maßgeblich zurückgegangen ist über einen bestimmten Verlauf von Zeit, dann würde niemand auf die Idee kommen zu behaupten, dass man jetzt keine Polizei mehr bräuchte, nur weil die Kriminalität zurückgegangen ist. Und dass es möglicherweise bei der Polizei oder in der Politik oder anderswo schwarze Schafe gibt, heißt nicht, dass es nicht auch anständige Polizisten und Politiker gibt. Aber genau dieses Argument verwenden die Atheisten heute. Die denken, ein Gott der Gerechtigkeit und des Gerichts kann nicht gleichzeitig ein Gott der Barmherzigkeit, der Liebe und des Mitgefühls sein. Und sie begreifen nicht, und das ist jetzt meine Behauptung, sie begreifen nicht einen Gott, der das Böse, das die Kanaaniter getan hat oder irgendjemand anderes heute tut, nicht strafen würde, wäre kein Gott der Barmherzigkeit, der Liebe und des Mitgefühls. Und wie gesagt, viele Atheisten freuen sich an der Behauptung, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Und was sie dabei nicht erkennen, ist, dass ohne eine Art von Gericht und ohne eine Art von Gerechtigkeit es sowas wie eine umfassende Gerechtigkeit auch nicht geben kann. Und es wäre die tragische, aber offensichtliche Tatsache, dass die große Mehrheit der Menschen, die jemals über diesen Planeten gegangen sind, weder in ihrem Leben noch in ihrem Tod Gerechtigkeit widerfahren ist. Im Denken der Atheisten gibt es kein Leben nach dem Tod, also gibt es auch keine Gerechtigkeit für Millionen und Abermillionen Menschen, die in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden auf dieser Erde gewohnt haben. Psalm 96, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Gottes Gericht wurde im Alten Testament nicht gefürchtet, sondern es wurde herbeigesehnt. Warum? Nicht, weil die Leute sagen, ja, yeah, dann gibt's Blitz, Donner und was weiß ich irgendwas, sondern weil sie realisiert haben, dann wird es endlich Gerechtigkeit geben in dieser Welt, die wir erleben als eine ungerechte und als eine unbarmherzige Welt. Das ist der Grund, warum das herbeigesehnt worden ist. Dawkins, um nochmal einen Bogen zu machen, sagt in einem anderen Buch, in einem Universum mit blinden Kräften werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn und Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Die dann soll DNA heißen. Die DNA weiß nichts und sie sorgt sich um nichts. Die DNA ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. Also es gibt keine Gerechtigkeit und keine Moral. Und wenn Dawkins recht hätte in der Nachfolge von Nietzsche und anderen, dann stimmt's, dass die große Mehrheit der Opfer von Ungerechtigkeit nie ihre Klagen ins Recht gesetzt werden sehen. Und nicht nur das, ihre Peiniger, die Übeltäter, die kommen damit durch. Der Terrorist, der Hunderte ermordet, der Diktator, der Zehntausende entwurzelt, der muss sich einfach nur selbst das Leben nehmen und das war's. Kein Gott, kein Sinn, keine Gerechtigkeit, kein Böse und kein Gut. Das ist die schöne neue Welt, in der der atheistische Bus fällt. Und das ist der Preis, den man für ihren philosophischen Unterbau bezahlen muss. Das Eingeständnis, dass der in unserer Psyche irgendwie verwurzelte Gerechtigkeitssinn eine bloße Illusion ist und nichts anderes. Und das macht den Atheismus meiner Ansicht nach zu einem relativ hoffnungslosen Glauben. Und der christliche Glaube beantwortet diese Hoffnungslosigkeit mit der Jungscher Antwort, mit Jesus und der Auferstehung. Paulus predigt die auf dem Areopag in Apostelgeschichte 11 in Athen und die anwesenden philosophisch gebildeten Platoniker und Epikureer, die da rumlaufen, die verlachen ihn dafür, weil kein einziger von ihnen geglaubt hat, dass ein Toter wieder auferstehen könnte. Belanglos und trivial würde Dawkins das heute nennen. Und es stimmt, wenn mit dem Tod alles endet, dann ist die biblische Sicht der Welt falsch. Wenn aber nicht, dann erscheint die Sache in einem ganz anderen Licht. Und dann kann man so Verse wie Römer 8 nehmen. Denn ich bin überzeugt, dass die Zeit dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das sind nicht die Worte von irgendeinem Schreibtischphilosophen, sondern von jemandem, der Leid am eigenen Leib erlebt hat. Zigmal ausgepeitscht, zigmal gesteinigt für das, was er geglaubt hat, ein paar Mal Schiffbruch erlebt, am Ende für seinen Glauben gestorben. Ja, Gott hätte das ganze Leid in dieser Welt verhindern können. Er hätte uns als Menschen machen können, die unfähig sind, Böses zu tun. Die Frage ist, ob wir dann wirklich Menschen wären. Zu unserem Menschsein gehört die Fähigkeit zu lieben, zu einem anderen Menschen Ja zu sagen statt Nein. Und es wäre bedeutungslos, wenn wir uns nicht zwischen diesen Alternativen entscheiden könnten. Die Fähigkeit zu lieben ist ganz organisch mit dem verbunden, was wir einen freien Willen nennen. Das heißt nicht, dass wir die Freiheit haben, alles zu tun. Aber die Freiheit zu lieben zu haben, bedeutet auch hassen zu können. Und die Freiheit gut sein zu können, bedeutet die Freiheit zu haben, böse sein zu können. Gott hätte uns als Maschinen erschaffen können, die nur das tun, zu dem sie programmiert wurden. Er hat aber offensichtlich einen anderen Weg gewählt. Uns mit Entscheidungsfähigkeit. Und es birgt für ihn auch in gewisser Art und Weise ein Risiko, nämlich das abgelehnt zu werden. Und dieses Risiko ist er eingegangen. Und ich glaube, dass das auch die Frage nach unserem Leid beantwortet. Und deshalb zum Ende noch eine kurze Geschichte von einem britischen Mathematiker, Oxford-Professor John Lennox. Der ist in seinen jungen Jahren in Zeiten des Kalten Krieges im Ostblock unterwegs gewesen. Und er hat mal von einer Begebenheit erzählt bei einer Ausstellung in der Synagoge zu den großen Festen des jüdischen Kalenders und hat dort ein bisschen übersetzt. Und da war eine junge Frau aus Südamerika, die ihm erzählt hat, dass sie hier war, um Licht in ihre Vergangenheit zu bringen. Und er bemerkt nicht, dass sie sich sozusagen am Ende dieser Führung in der Nachbildung von einem großen Tor befinden, auf dem diese hässlichen Worte Arbeit macht frei stehen. Nachbildung des Tors, das nach Auschwitz führt, mit Bildern hinter dem Tor, die Josef Mengele an jüdischen Kindern in diesem Konzentrationslager durchgeführt hat. Und sie hat davon erzählt, wie genau dort an diesem Ort sie einen großen Teil ihrer Familie verloren hat. Und sie sind danach ins Gespräch gekommen und John Lennox hat im Verlauf dieses Gespräches gesagt, ich verstehe Ihre Fragen und ich weiß, dass es keine einfachen Antworten auf das gibt, was Sie mitgemacht haben oder was Ihre Familie mitgebracht hat. Auch nicht auf die schweren Fragen, die menschliches Leid aufwirft. Aber er hat gesagt, die Antwort, die mein Glaube darauf gibt, ist nicht ein System von Lehrsätzen oder eine philosophische Analyse der Möglichkeiten. Die Antwort, die mein Glaube gibt, ist eine Person. Und es ist nicht eine x-beliebige Person, sondern es ist Gott selbst, der Leid und Schuld auf sich nimmt, um sich mit uns zu versöhnen. Und er sagte, das ist meine Antwort auf die Frage, ob Gott grausam ist. Und in Jesus sehen wir, dass er das nicht ist. Amen.